Unverfroren fröhlich mit
Kleis, Folge
72. Mhm. Eine der heißesten Folgen aller Zeiten.
Genau.
Das. Auf jeden Fall.
Very hot, hot, hot.
Es ist eine ganz hotte Folge,
ja.
Wie man heute sagt.
Hm.
Man sagt ja nicht mehr heiße Folge, nee, oder? Man sagt hot.
Ich höre gerade einen Podcast von sehr viel jüngeren Frauen, wo quasi jedes zweite Wort Englisch ist. Es ist wie so ein Englisch-Tutorial, weißt du? Dass man ein bisschen, nicht dass die Worte übersetzt werden, aber aus dem Kontext erschließt es sich natürlich sehr schön.
Meine Kids, meine Mom, mein Dad, das ist so weird, das ist so nice, das ist so irgendwas. Ja, das sind doch meine Kinder. Also mir kommt es gar nicht so selbstverständlich rüber und ich finde, es hat auch irgendwie was, als würde es so eine Distanz schaffen.
Ja, also ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die ein Backbuch macht und dann ein Rezept meines Vaters mit übernommen hat. Stollen. Und dann
weil dein Vater Bäcker ist.
Mein Vater Bäcker ist, ein sehr guter Bäcker. Und dann war die Frage, wie sie ihn präsentiert, ob sie Vati, und dann habe ich gesagt, nein, ich sage nicht Vati, ich sage mal Väterchen oder Papa oder Papi wollte sie, genau. Und dann dachte ich, finde ich schwierig in einem Buch, das ganz viele, also hoffentlich viele Leute lesen, als Formulierung, weil das ist so privat. Also das macht man hier nur quasi unter vier Augen und nicht.
Aber ich finde, man kann schon sagen, der Papa meiner Freundin.
Ich würde sagen, der Vater meiner Freundin. Ich finde, Papa ist ein bisschen, kommt mir ein bisschen infantil vor.
Ja. Sagst so, du Papa? Ja.
Ich sage immer Väterchen.
Väterchen?
Ja.
Ich sag Papa.
Hm.
Ich sag Papa und ich sag auch Mama.
Ja, Mama sage ich jetzt schon länger nicht mehr, aber.
Ja, leider.
Ja, aber ich finde, Mom und Dad wär mir im Traum nicht eingefallen. Also wie auch.
Mein Vater würde auch sagen, hä?
Ja.
Aber es ist ja oft so, auch wenn man aus der zweiten Reihe, also wenn man über sie spricht, gar nicht, wenn man mit ihnen spricht, sondern über sie. Aber ich will auch nicht, also was heißt, ich will nicht, es ist mir dann am
sagen
Ende
denn,
auch egal.
Du bist doch näher dran an jungen Menschen, du hast ja Kinder. Ist das denn, sagen denn deine Kinder Mom und Dad, wenn sie über...
Nein.
Nee, auch nicht, wenn sie über andere Leute Eltern reden.
Nein, deren Mom, nein.
Nein.
Die Mutter von.
Ja.
Oder der Vater von.
Ja, komisch.
Oder wenn es engere Freunde ist, so und so's Mama hat gesagt oder findet auch.
Ja.
Ja.
Das ist ein seltsames Gebaren.
Ja, ich finde es auch. Ich habe auch das Gefühl, manchmal mit dieser Sprache, als wäre das so ein subtiler Ranwanzversuch, der aber letztlich überhaupt nicht subtil ist.
Nee, man möchte das auch nicht. Ich als Kind, ich hatte einen Onkel, der hat mich, wie man entgenervt, hat man damals gesagt, mit seinen, der hat mir immer so Gespräche über irgendwelche Bands, die damals angesagt waren, aufgezwungen. Ich möchte nicht mit einem aus der Elterngeneration über meinen, also wie unter Gleichaltrigen über Musik sprechen. Weißt du? Ich fand das irgendwie extrem anbiedernd und wirklich unangenehm.
Ja, vielleicht hat sich da heute was verändert.
Mhm.
In dieser Gemengelage, in der ja auch Moms and Dads sagen...
Lass uns gehen zu, nicht zu Helene Fischer natürlich.
Zu Rammstein, zu keine Ahnung. Mhm. Was ich schon im Ansatz nicht verstehe. Wie kann man überhaupt zu Rammstein gehen? Außer um zu demonstrieren. Aber bitte, ist ja Geschmackssache.
Gibt ja auch andere Bands, zu denen man quasi generationenübergreifend gehen könnte. Genau, ist ja auch ist ja
meins
auch okay.
Ist es irgendwie... Nicht, aber...
Es gibt ja so einen Moment, wo die dann quasi noch zu jung sind, um abends unterwegs zu sein. Das ist ja dann fein, habe ich auch schon gesehen, weil ich in der Nähe von der Festhalle wohne, dass quasi mit einem gottergebenen Blick dann auch teilweise Väter zu irgendeinem so Kinderstar mitgeschleppt worden sind. Das ist ja fein, aber ich
finde... Das ist ja was anderes, ja, das ist ja als Aufsichtsperson.
Aber ich finde, es hat schon Sinn, dass man quasi unter seinesgleichen in der sogenannten Peer Group unterwegs, haben wir auch ein englisches Wort, also in seiner eigenen Gruppe, Altersgruppe.
In so seiner eigenen Blase.
Ja, wenn es Überschneidungen gibt, ich war ja mit meinem Vater, wir waren ja mit meinem Vater auch bei André Rieu, das ist quasi von der anderen Richtung reingekrätscht. Das hätte auch zu Zeiten, also das hätte noch gut alleine machen können, ja, aber so ein...
Ich war auch bei André Rieu mit meinem dementen Stiefvater, der jetzt auch schon über ein Jahr tot ist, also das rast auch so. Immer noch traurig. Und da habe ich aber auch das Gefühl gehabt, ich bin hier eine Begleitperson.
Hm.
Also ich fand es dann ganz schön, schöner als erwartet. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, alleine dahin zu gehen.
Nee, aber ich fand es irgendwie, ich dachte, bei manchen Sachen da, denke ich mir, das hätte mich vielleicht vorher schon interessiert, weil es war so eine tolle Atmosphäre und es waren ja wahrlich nicht nur Senioren da, sondern auch sehr viel jüngere Menschen und Paare. Und es ist tatsächlich so, wie man heute sagt, das macht was, der macht was mit den Leuten, dass dann in den Gängen getanzt wird und du kriegst so gute Laune. Also wenn ich gewusst hätte, wie schön das ist, hätte ich es wahrscheinlich früher schon mal gemacht.
Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, ich bin hier verkehrt, vielleicht weil ich auch meinen eigenen Coolness-Faktor überschätze.
Kann das hat sein. Ich finde, also das, also Coolness, für mich ist Coolness, dass man einfach das macht, was man, also worauf man Lust hat. Ich finde nicht, Coolness ist kein einschränkendes und ich bin zu cool für das, finde ich eigentlich ziemlich uncool im Ansatz.
Ja. So. Also ich, das stimmt, vielleicht muss man cool neu definieren. Cool ist ja nicht das, was alle für cool erachten.
Nee, und es ist ja auch nicht mit, also auf gar keinen Fall mit Geboten und Verboten verbunden. Also für mich jedenfalls. Ich finde...
Also cool, können wir uns darauf einigen, cool ist eigentlich nicht Mainstream? Oder kann Mainstream auch cool sein? Schon wieder ein englisches Wort.
Ja, weil ja mittlerweile... so Nischensachen so dermaßen schnell, wie man sagt, vom Markt aufgesogen werden, dass es ganz schnell Mainstream ist, was vorher quasi nur für die Hipster und Coolsten vorbehalten war. Das wird ja sofort transferiert, sofort gibt es T-Shirts und Trinkbecher und keine Ahnung.
Ja, ja. Ich habe das beim Eisbaden gemerkt, als ich das vor ein paar Jahren gemacht habe, war das Entsetzen und das Erstaunen ein groß. Ja. Es war wirklich ein Nischenprodukt. Die Leute haben gesagt, bist du verrückt und so weiter und so weiter. Und jetzt ist es eigentlich schon nischig, wenn du sagst, nee, danke. Mhm. Es ist mir zu kalt, immer noch und so weiter. Ja. Übrigens auf die zahlreichen die Fragen, die ich bekommen habe, es sind gesundheitliche Gründe, warum ich nicht Eisbaden gehe. Mhm. Davon abgesehen wäre Eisbaden jetzt schwierig.
Also ich war heute Morgen schwimmen, das war schon sehr lauwarm, das Wasser. Also ich bade ja auch nicht gerne, ein Wannenbad, weil ich das Gefühl habe, meine Haut wird unheimlich schnell aufgeweicht, weißt du so. Und das war jetzt so nah dran.
Weil also Wasser, so warm?
Das Wasser ist natürlich jetzt aufgeheizt.
Wie viel Grad hat das? 26?
Ja, um den Dreh würde ich sagen.
Ja. Ich finde es im Meer ja schön, wenn es 26 hat.
Also ich fand es jetzt fast ein bisschen warm. Es ist natürlich ein Hauen und Stechen im Schwimmbad, Gott. Diese Schwimmbad-Rüpel.
Ist so voll?
Ja, es gibt natürlich immer Diskussionen. Wenn es total voll ist, kann natürlich nicht jeder eine eigene Bahn haben. Das erschließt sich mir schon. Aber ich stehe nicht um Viertel vor sechs auf, um quasi ganz früh im Schwimmbecken zu sein, um jemand, der eine halbe Stunde später reinschlänzt, zu sagen, dann hier ist meine Bahn, viel Spaß damit. Weißt du, so. Ich finde, wenn ich zuerst da bin und der zweite kommt rein, dann kann man nicht von mir erwarten, dass ich die ganze Zeit um die meistens herumschwimme. Das finde ich, da habe ich jetzt auch letzte Woche eine Diskussion.
Aber es ist ja nicht der Erste, dem gehört die Bahn.
Nee, aber ich finde, man muss sich A verständigen, dass man fragt, kann ich jetzt dazukommen? Das finde ich schon mal nett und nicht so
tun. Bei einer ganzen Bahn, die man alleine hat.
Nicht eine Bahn, das ist ein freies Becken.
Ich weiß
man
schon.
Hat, ja. Und ich finde, dass man sich dann irgendwie austauscht darüber und dass ich nicht da reingrätsche und davon ausgehe, jetzt bin ich da und der quasi jetzt schon da eine halbe Stunde hin und her schwimmt, hat, um mich eine Kurve zu machen.
Ich finde, der Schnellere hat eine Kurve, um den Langsameren zu machen.
Schnell geht da in dem Bereich überhaupt. Das ist gar kein Kriterium, schnell.
Weil keiner schnell ist.
Nee, das wird einfach, du gehst von diesen abgetrennten Bahnen, wo der Mann schwimmt, der krault da. Ich bin in diesem großen Haifischbecken.
Ah. Ja. Warum gehst du nicht auf so eine Bahn?
Weil ich zu langsam bin. Ich schwimme Brust, ich kraule nicht, das ist zu voll. Ich brauche unten, ich muss eine Orientierung.
Du brauchst natürlich mehr Platz, wenn du nicht kraulst.
Ja. Aber ich kann nicht kraulen, weil es zu voll ist, weil ich kann nicht geradeaus einfach durchziehen. Ich musste die ganze Zeit gucken, wer mir entgegenkommt, wer rechts und links reingrätscht und so weiter.
Ich glaube, dass die rücksichtslosen Rüppelschwimmer überhaupt nicht gucken, wer ihnen entgegenkommt, wer rechts, links schwimmt. Die sagen, ich kraule,
also bin
fertig,
ich.
Ja. Also bin ich. Und ich kraule einfach durch und wenn die werden mir schon ausweichen. Und so funktioniert es ja auch oft.
Ja, aber es gab heute einen Konflikt, einen kleinen. Also
Ein
Schwimmbadkonflikt. Ganz perfekt ist ja, wenn du an dieser Abtrennung schwimmst, weil dann ist an der Schnur, kann der ja schon niemand mehr rein. Weißt du, so. Und auf der anderen Seite der Schnur, im Grunde da, wo der Nichtschwimmerbereich ist, aber immerhin, also man kann stehen, aber man kann auch ganz manierlich schwimmen, war jetzt auch eine Frau. Und dann ist eine andere am Rand reingesprungen und hat quasi den Abschlag blockiert und ist da auf der Stelle eine halbe Stunde marschiert. Das finde ich dann...
Und warum sagst du nicht, können Sie ein Stück nach...
Die andere hat es gesagt, war nicht meine Bahn sozusagen. Die andere hat es gesagt und dann ging ein Geschrei los. Also hat die andere, die da so quasi reingesprungen war, gesagt, das findet sie total unverschämt. Wie kann man sowas machen? Das ist nicht ihre Bahn. Dann denke ich, ja, es ist ja auch nicht, aber es ist auch nicht ihre. So, es ist, gilt ja für beide
Teile. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Hitze... auch was,
Akku
wie sagt
macht.
Man, macht mit den Menschen, mhm. Genau. Dass die Zündschnur, die eh schon kurz ist, so kurz ist, dass sie innerlich so aufgeheizt sind, dass sie fast ausrasten.
Dafür ist Energie da, erstaunlicherweise. Für sonst nichts im Moment, aber dafür schon.
Ich muss sagen, ich bin wirklich frei von Energie. Ich hatte durch Berlin, da sind wir ja wahnsinnig viel gelaufen, endlich mal wieder ordentlich Schritte. Und habe sie durch die letzte Woche, habe ich den ganzen Erfolg auf meinem Schrittzähler zunichte gemacht. Ich hatte teilweise 480 Schritte am Tag. Das heißt, ich bin vom Bett, Reihenhaus, oben, runtergegangen, Sofa.
Gut,
Sofa, Kühlschrank. Kühlschrank so.
Das klingt, als würdest du in Schloss Neuschwanstein wohnen, aber das, also 400 Schritte macht man doch nicht im Haus, oder?
Doch, na klar, ja. Und zwar in 0, nichts. Mhm. 400 Schritte ist nichts, Conny. Mhm.
Ich habe in der Wohnung habe ich mein Handy nicht am Leib sozusagen und ich habe ja nicht so eine Tracking-Uhr.
Ich habe die Uhr auch nicht an, weil ich diese Schmach im Moment versuche auszublenden. Das heißt, vielleicht hatte ich auch mal 600. Gestern war ich noch einkaufen. Das heißt, ich habe noch vielleicht 300 Schritte dazu geschafft, weil ich durch den Supermarkt geschlappt bin. Und es war ehrlich angenehm im Supermarkt.
Ja.
Ich habe richtig das Gefühl gehabt, dass die Leute sagen, ich bleibe hier ein bisschen bei den Wild-Heidelbeeren in der Tiefkühltruhe stehen. Oh, da lege ich mich vielleicht sogar dazu.
Ja, ich mache ja relativ viele Schritte, weil mein Vater ja vor 14 Tagen ins Krankenhaus gekommen ist und eben jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus war, dem ging es wirklich, also dem geht es nicht gut, der hat Herzprobleme und ist jetzt in eine geriatrische Reha überstellt worden und wir hoffen sehr, dass er wieder ein bisschen auf die Beine gestellt wird. Und deswegen.
Dazu muss man sagen, diese geriatrische Reha ist auch Krankenhaus, aber die ist dafür da, die Leute so ein bisschen wieder hochzupäppeln, zu mobilisieren, damit sie dann eben besser wieder autark oder wie auch immer
zurechtkommen. Ja.
Ja,
deswegen bei der Hitze immer
zum Also du bist jeden Tag im Krankenhaus.
Ich gehe jeden Tag ins Krankenhaus, genau.
Boah.
Ja, deswegen
da würden viele Schritte auch sagen, ach, muss das sein?
Ja, ich finde schon. Ich würde das ja auch umgekehrt, würde ich denken.
Nimm deinen kleinen Arsch und komm hier vorbei.
Genau, weil es gibt ja auch viel zu regeln, muss man es. Also man muss mit Ärzten sprechen. Man muss ihm Getränk anreichen, weil das ist schwer für ihn. Er ist in der Mobilität sehr eingeschränkt, auch mit den Armen, weißt du, das dann irgendwie zu koordinieren. Er ist im Kopf zwar noch leidlich klar, aber halt sehr schwach. Es gibt einiges zu tun, was jetzt von den Pflegekräften jetzt auch so nicht geleistet werden kann, natürlich.
In dem Umfang. Die können da eben nicht die ganze Zeit sitzen und sagen, trinken Sie doch ein Schlückchen.
Ja. Ich finde schon, dass man das als Kind, wenn man die Möglichkeit hat, tun sollte, außer natürlich, irgendwie der Vater hat die Mutter verlassen, als man 2 war und ist jetzt und ruft 40 Jahre später an und sagt, ey, ich bräuchte dann mal Unterstützung. Weißt du,
kannst du mir die Schnabeltasse halten?
Genau. Das ist natürlich schwierig.
Ja, ich habe das Gefühl, dass alles, was nach Verpflichtung auch nur riecht, von ganz Weitem, wird erstmal per se abgelehnt, dass man sagt, ich bin zu gar nichts verpflichtet. Ja. Also das ist so der Tenor, der da draußen mir entgegenschickt. Ich bin zu nichts verpflichtet. Die können froh sein, wenn ich überhaupt. Warum sollte ich das tun? Habe ich gefragt, ob ich auf die Welt komme. Also die Erwartung von der Seite der Älteren ist sicherlich schon vorhanden, aber...
Ich kenne auch viele, die sagen, also meine Kinder müssen sich mal gar nicht um mich kümmern. Das erwarte ich nicht von denen. Es ist auch wirklich zu viel verlangt. Und eben auch diese Argumentation, die haben sich ja nicht ausgesucht, auf die Welt gebracht zu werden. Und
aber das sind ja dieselben Kinder, die durchaus umgekehrt
sehr viel nehmen.
Wahnsinnig viel nehmen und auch erwarten. und auch entsetzt sind. Ja, meine Mutter, die hat da gar nicht, und ich hatte für den Torben Leo niemanden, und dann hat die den nicht einfach frei gemacht und so weiter. So.
Wieso zahlen die das Haus nicht mit? Die haben doch das Geld, weißt du, solche Sachen. Klar, klar. Das kommt aber dabei rum, wenn die eine Seite findet, dass sie selber zu gar nichts verpflichtet ist und das auch suggeriert bekommt von Elternseite, dass nichts.
Also wenn man ständig sagt, die Tanja, die muss gar nichts. Ja. Die muss gar nichts.
Die soll ein glückliches Leben haben. Die muss sich zu nichts verpflichtet fühlen. Ich will gar keinen Druck machen.
So, das führt natürlich dazu, dass Tanja denkt, ja fein.
Dann bin ich doch fein raus. Dann tue ich den Eltern ja fast noch einen Gefallen, wenn ich gar nichts mache.
Ich hatte neulich eine Diskussion. Da ging es drum, wenn man dann mal ganz viele Enkel hat. So habe ich jetzt noch nicht und weiß ich auch nicht, ob ich die je kriege. Und dafür, finde ich, sind Kinder auch wirklich nicht verpflichtet. Nee,
das ist, ja also, das ist ihr Leben. Wirklich.
Das ist ihr Leben, ihre Entscheidung. Das, finde ich, ist, muss man ausklammern, diesen Punkt. So, ob man dann alle Enkel, wenn man mal stirbt, so weit gehen jetzt die Diskussionen schon, ob man die alle gleich überschüttet mit irgendwas. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, ach, ich glaube, wenn ich jetzt wie meine Mutter so 8 Enkel hätte oder vielleicht auch 10 oder keine Ahnung, da würde ich schon gucken.
Wer sich ein bisschen bemüht hat.
Also wer mir am nächsten ist. Und dem würde ich vielleicht auch was Tolleres geben. Oder war wirklich was los?
Ich finde,
du bist so ungerecht. Alle müssen das Gleiche kriegen. Aber muss ich denn einem Enkel, der noch nicht mal zu meinem 90. kommt oder keinen Bock hat, keine Ahnung, auch mir mal den Rasen zu mähen oder irgendwas.
Oder nach der Post zu gucken, wenn ich nicht da bin.
So irgendwas zu tun, muss ich den genauso bedenken wie dem, der liebevoll mit mir agiert?
Würde ich sagen, nein.
Ich würde auch sagen, nein. Dann sagen andere, ja, dann erkauft er sich oder erschleicht sich durch Leistungen und Besuche irgendwie.
Aber dann ist ja jeder freundliche Umgang. Weißt du, wir arbeiten zusammen. Ich frage, willst du auch einen Kaffee, wenn ich in die Küche gehe, und bring dir einen mit? Das führt hoffentlich dazu, dass du mich umgekehrt fragst, wenn du einkaufen gehst, ob du mir irgendwas anderes mit besorgen kannst oder irgendeine Gefälligkeiten generieren Gefälligkeiten. Das ist ja in jedem sozialen Kontext idealerweise so. Man kann nicht erwarten nirgendwo, dass die eine Seite immer nur reinbuttert und die andere Seite immer nur nimmt.
Aber das ist ja das Erstaunliche. Deswegen sagen manche Leute, das fange ich gar nicht erst an, weil ich will das gar nicht, weil wenn, dann muss ich ja auch.
Ja. Aber du bist immer ja abhängig. Das geht ja, also das ist ja auch so ein Irrglaube, dass man vollkommen autark sein kann. Aber niemand ist hier autark. Wir alle sind angewiesen darauf, dass der Busfahrer zum Beispiel die Tür vielleicht nochmal aufmacht.
Dass er auch an der Haltestelle hält. Genau. Und nicht sagt, heute, die nervt mich schon im Ansatz, die Alte, die da steht wieder, fahre ich einfach mal vorbei.
Oder dass der Arzt für dich quasi einen Facharzttermin klar macht, dass du das nicht alleine machen musst. Also das geht ja, also wir sind noch nicht mal aufgestanden und bewegen uns schon in Abhängigkeiten. Die Kaffeemaschine will auch was sagen, wie immer.
Ja,
ja, also das ist wirklich ein Irrglaube.
Von der bin ich abhängig.
Ja, und wenn man mal in eine Notsituation gerät, keine Ahnung, wohnst im 3. Stock Altbau, fällst blöd hin, brichst dir irgendwas und kommst vielleicht noch hoch, aber nicht mehr runter zum Einkaufen, ja, dann viel Spaß, wenn du vorher gesagt hast, nee, also auf die Katze passe ich jetzt nicht auf und deine Blumen kannst du auch alleine gießen, weißt du, so.
Also, wenn ich freundlich bin und eben auch bereit, anderen in Anführungszeichen zu helfen, oder es geht ja gar nicht um große Hilfen, es geht ja nicht darum, dass ich Frau Müller aus dem 2. Stock pflege, sondern es geht wirklich um kleine Gesten.
Ja, und dann muss man auch, das hatten wir, glaube ich, schon mal gesprochen, das kommt mir so vor, weil in unserem neuen Buch wird es auch darum gehen, dass, wenn man freundlich ist, dass der Benefit für einen selbst fast größer ist, weil das macht gute Laune, das macht biochemisch irgendwie tolle Sachen, dass Menschen, die freundlich sind, einfach auch gesünder sind, ein längeres Leben haben. 1000 gute Sachen, also das geht.
Und ganz ehrlich, die Zeit, die man benötigt, um so eine ablehnende Haltung zu rechtfertigen, um zu sagen, ich habe wirklich keine Lust, deren verschissene Blumen, ich habe selber keine Blumen, weil das so Arbeit macht, jetzt soll ich die einmal die Woche gießen. Diese Aufgabe würde vielleicht 5 Minuten 30 benötigen, vielleicht sogar weniger, wenn man ein bisschen flott zu Fuß ist. In der Zeit, in der man diese ganzen Ausreden und dieses ganze Verneinende und diese Rechtfertigungsreden hält, hat man die Blumen längst gegossen. Ja, aber das Erstaunliche ist ja, dass Leute immer das Gefühl haben, sie tun all das, nur die andere Seite tut es nicht.
So eine Opfermentalität. Man ist immer Opfer, man gibt immer, man muss mal, also das ist ja sozusagen die ideale Gesprächsführung, wenn man jemandem ein richtig gutes Gefühl geben will, dann muss man sagen, du gibst einfach zu viel. Du musst jetzt auch endlich mal an dich denken.
Oh, dann hat man Zustimmung. Ja. Das ist wirklich der Satz, gerade für Frauen.
Ja.
Also wirklich, darf ich dir mal was sagen, Anne? Mhm. Du bist wirklich
zu gut, um wahr zu sein.
Ja. Einfach wissen so gut, einfach, denk doch mal an dich.
Genau.
Oh, kriege ich wirklich Brechreiz, wenn ich das höre. Ja. Daran krankt unsere Gesellschaft echt nicht, dass wir zu wenig an uns selbst denken.
Ja, und dann wird es ja auch genommen, eben auch, es wird auch als Indiz genommen, eben für Coolness und Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, wenn man möglichst unfreundlich ist und niemanden irgendwas Gutes tun möchte. Also weißt du, die Tür vor der Nase, nicht aufstehen, wenn jemand da Gebrechliches reingeschlappt kommt bei den Temperaturen in die Straßenbahn. Mit angespitzten Ellenbogen an der Schlange vorbei, sich ganz nach vorne stellen. Das ist mein, da kriege ich richtig Puls. Da muss ich immer was sagen. Das hasse
wenn
ich
jemand in der Schlange ja, sich vordränge.
Ja, ich hab schon so oft gesagt, ich stehe hier nicht zu Dekorationszwecken und das gibt es jetzt hier halt auch nicht mehr so her. Bitte ganz hinten anstellen, wie die anderen Menschen auch, die hier schon seit einer Ewigkeit. Was denken die sich?
Ja, das sage ich auch. Ja. Aber die denken sich eben, ich glaube, die denken A, nicht besonders viel und B, ist der Widerspruch oft gering, weil Leute sagen, soll ich mich für den Arsch aufregen?
Ja.
Da sagst du ja.
Ja, ich glaube,
da ist in der Erziehung was schiefgelaufen?
Nee, weil das widerspricht meiner Vorstellung davon, wie Gesellschaft funktioniert, also wie Gruppen sich selber organisieren. Man achtet auf die Schwächsten, man tut Leuten, die sich in der Notlage befinden, hilft man daraus. Man stellt sich an, weil am letztlich alle davon profitieren, im Unterschied dazu, wenn alle quasi sich gemeinsam als Pulk auf diesen einen Punkt stützen.
Wenn jetzt jemand zu dir sagt, du bist ein Gutmensch?
Ja, von mir aus.
Ich finde eigentlich, wenn jemand zu mir hat, auch mal jemand gesagt, ja, du bist ja wohl ein Gutmensch oder was? Und dann habe ich gesagt, ich hoffe.
Ja.
Ich hoffe, dass ich ein Gutmensch bin. Was ist denn wohl ein Gutmensch? Ein guter Mensch.
Ja.
Ein Mensch, der Gutes tun will, der Gutes, ja, als Vision hat. Ja, ist das schlimm oder was?
Ja, und wie gesagt, wir sind alle früher oder später darauf angewiesen, dass jemand gut zu uns ist. Und das sollte man quasi schon im Vorfeld immer auf dem Zettel haben.
Sandra war gut zu uns.
Ja.
Sandra war bei meiner Lesung im Saarland und kommt nach der Lesung an den Tisch mit dem Signieren und sagt, nee, ich wollte dir was geben, auch für die Konstanze.
Oh.
Und hat mir einen Brief gegeben, mit sehr schönem Briefpapier. Das sieht man ja nur noch selten. Mhm. Also nicht so eine rausgerissene Seite, sondern richtig Briefpapier. Und sie hat jetzt sehr viel sehr nette Sachen gesagt. Erstaunlicherweise, das denkt man, glaube ich, nicht von mir, ist mir das fast immer unangenehm, wenn jemand so viel Lob ausschüttet.
Ja.
Aber sie schreibt, also auch faszinierend, sie schreibt so, als wäre es gedruckt.
Das ist wirklich unklar. Ich habe so eine Klaue, da könntest du schon den, du hast es ja jetzt vorliegen, könntest schon den ersten Satz, könnte man nicht lesen.
Liebe Susanne, liebe Konstanze, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, wie gerne ich eure Bücher lese und euren Podcast höre. Aber wie bei euren Podcast-Folgen ist aus einem kurzen Gedanken plötzlich ein längerer geworden. Sie freut sich jeden Donnerstag auf die neue Folge.
Ach, das ist süß.
Sie sagt, sie fühlt sich, als hätte sie eine Verabredung mit zwei sehr guten Freundinnen zum Aperölchen. Ihr begleitet mich durch Autofahrten, Spaziergänge, Küchen, Chaos und noch viel mehr. Sie hat noch sehr viel mehr geschrieben, sehr viel, sehr, sehr,
oh, wie herzig,
wirklich nette Sachen. Also wenn wir uns schlecht fühlen oder uns Motivation für den Podcast fehlt, dann ich heb den auf, dann können wir immer lesen. Ich gebe dir jetzt mal mit, du darfst ihn mal in Ruhe lesen.
Danke.
Weil ich habe ihn gelesen, Sandra, das hat uns sehr gefreut.
Ja.
Weil auch dahinter steckt ja Mühe. Man könnte sagen, ja machen die halt, ja und höre ich mal ganz gerne. Aber warum so das mitzuteilen, das zu schreiben, sich hinzusetzen, einen Brief zu machen,
ist schon toll.
Ist einfach aufmerksam und ist auch liebenswürdig und man fühlt sich gewertschätzt.
Ja.
Und das ist irgendwie was Schönes. Und Sandra würde jetzt vielleicht sagen, so viel Arbeit war es auch nicht.
Naja, schon.
Aber also, war schon Arbeit.
Man muss auch dazu sagen, dass man eben auch manchmal, anderer Punkt, aber auch wegen Gutmensch, das steht ja immer so im Ruf, dass man ein bisschen dämlich ist und also die Prinzipien der Welt nicht verstanden hat, dass jeder seines Glückes Schmied ist und man muss gucken, wo man bleibt und so weiter. Aber man muss eben auch dafür sorgen, dass die Leute auch gut zu einem sind. Ich bin ja viel Bahn gefahren, ich war ja kurz an der Nordsee und wir waren an so einem Vierersitz. Also ich war in einem Vierersitz, gegenüber saßen Inge und Gisela, zwei noch ältere Frauen, sehr lustige Paar, aber egal. Neben mir war noch ein Platz frei und da kam so ein noch älteres Paar angeschlänzt und der Mann schmeißt sich auf den Sitz neben mir und sagt zu seiner Frau, du findest bestimmt auch noch einen Platz. Der Zug war bumsvoll. Als erstes setzt der sich hin und sagt zu seiner Frau, so, ich bin hier, ich habe hier was gefunden, du findest bestimmt auch noch was. Da hätte ich gesagt,
ja, ich finde sicher noch was, aber...
Ja.
Ich glaube, es wird zwei Beine und einen kleinen Penis haben und wird sich nicht zuerst hinsetzen.
Ja.
Und hiermit reiche ich die Scheidung ein.
Ja. Also da muss man auch mal, also in so einem Kontext muss man auch mal sehen, dass man natürlich auch gut sein verdient hat. Ja, dass man das auch einholt. Und das ist auch, wenn jemand an dir vorbeigeht, an der Schlange, an der du schon irgendwie eine Viertelstunde stehst.
Also man muss manchmal auch sagen, stopp.
Ja.
So bist du kein guter Mensch.
Genau.
Du bist ein Arschloch und ich sag's dir jetzt immerhin.
Ja, und ich habe aber auch verdient, dass du dich in einer entsprechenden Art und Weise auch verhältst. Weil wir haben hier einen kleinen Deal. Die hat ihm wahrscheinlich die Socken gewaschen und dann hatte sie dann glücklicherweise direkt gegenüber noch einen Platz bekommen, weil dann eine Familie so nett war, das eine Kind auf den Schoß zu nehmen. Und dann guckt er die an und sagt zu ihr Quacktasche. Und dann denke ich, was war das jetzt, eine Beleidigung? Dann holt sie stoisch aus ihrem Rucksack eine Quacktasche raus. Nicht bitte, nicht danke, nicht kannst du mir mal die Quacktasche...
Wärst du so nett,
ja.
Den Vorrat, den garantiert du besorgt hast.
Genau. Also ich finde, da muss man mal deutlich sagen, wie hier die Aufgabenverteilung ist und dass man ein bisschen freundliches Verhalten...
Ja, und da muss man auch sagen,
Tag legen sollte.
Da ist doch jeder kleine Hund besser.
Ja.
So, der macht ja für Leckerchen wenigstens noch irgendein Pfötchen geben oder Kuschelt Sitz oder ein. Platz... Freut so ein sich. Kerl, der einfach nur Quacktasche zischt.
Ja,
ja wirklich. Mhm. Also.
Da ist verdammt was schiefgelaufen.
Ja, vielleicht ist auch so viel Ernüchterung da.
Ja, die war, also...
Dass man so denkt, Gott, da bin ich so abgestumpft, was soll's.
Ja, ich finde aber auch...
Es gibt ja auch so eine Haltung von Frauen, naja...
So ist er halt.
So ist er, hat's nie besser gekonnt und... Naja, er schlägt mich ja nicht. Habe ich schon mal gehört. Er schlägt mich ja nicht. Ja. Als wäre das eine Auszeichnung, dass man sagt, oh, das ist ja ganz toll. Mhm. Ja. Ja, dann kann er dir natürlich jede Unhöflichkeit um die Ohren hauen. Hauptsache, er schlägt
mich. Minimalanforderung.
Ja. Boah. Mhm. Also lasst euch das nicht gefallen.
Nee.
Wirklich. Und komischerweise sieht man das ja umgekehrt. Gibt es schon auch mal. Gibt schon auch so herrische Frauen.
Ja, aber die sind da, das ist dann mehr so wie erziehungsberechtigt. Also ich kenne das, wenn man essen geht, also jetzt nicht im näheren Umfeld, aber wir waren schon mit Paaren essen, wo die Frau quasi sofort die Speisekarte an sich reißt und dem Mann erklärt, was er essen darf und was er nicht essen darf. Das, sowas gibt es dann schon. Natürlich unter dem Label, das
und auch so,
nur zum Besten.
Häng dir die Serviette um. Ach, du weißt doch, das ist doch das Hemd.
Ja. Ja.
Das ist auch schrecklich, wenn man das so sieht. Aber ich kenne umgekehrt auch den Impuls. Hm. Ich will manchmal auch zu meinem Freund sagen, hör mal, nimm halt das verdammte Schnitzel. Weil auch wenn du jetzt 20 Minuten hier reinguckst, du wirst am Ende eh das Schnitzel nehmen. Nimm es doch gleich. Mhm. So, entscheide nur grüne Soße oder keine grüne
Aber das
Soße
ist so
dazu.
Tief. Ich glaube, das ist schreibgeschützt festgeschrieben, wie Leute sich beim Bestellen verhalten.
Ja, das kann sein.
Also wir hatten eine,
das macht mich rasend.
Ja. Weil es ist jetzt intellektuell nicht so schwierig, so eine Speisekarte zu erfassen in relativ kurz, weil viele Sachen sind ja von vornherein schon auszusortieren. Man kann die Fischkarte, weißt du, quasi umschiffen und so. Man muss nicht immer alles episch studieren.
Es ist auch nur ein Essen.
Hm.
Also ich finde dieses Theater um die Wahl eines Abendessens, als hänge da irgendwie der Rest des restliche Leben von
wie
ab.
Wie bei Harry und Sally, den Salat bitte ohne Dressing oder auf einem Extrateller. Ja.
Das habe ich auch ganz viel.
Ja.
Das nimmt wirklich zu, finde ich, weil die Menschen ja immer mehr, ja.
Unverträglichkeiten
haben oder auch abends kann ich keinen Salat, weil das der ist schwer verdaulich, das geht nicht mit meinem Nahrungsergänzungsmittel. Ich brauche, die extra Portion Protein, wo ist die? Hm. Ich habe gerade neulich einen großen Artikel gelesen zum Thema Protein. Man hat ja das Gefühl, man ist, wenn man Instagram und Co., also Social Media und auch Zeitschriften anguckt, wir leben in einem proteindefizitären irgendwas.
Das habe ich komplett ausgelassen.
Und müssen uns Tonnen von Protein reinhauen. Hm. Und dann hat Andreas Michalsen, der bei der Charité arbeitet, ein Ernährungsmediziner, der viel forscht, auch über das Fasten, also eine absolute Kapazität, hat gesagt, dieser Hype ums Protein, dass wir ständig diese Eiweißblöcke in uns reinschütten, diese angerührt. Ich kann das ja leider nicht trinken. Ich habe schon 3 oder 4 Versuche gemacht. Ich kriege das einfach ganz schwer runter. Das ist völlige Banane. Das braucht kein Mensch.
Ja, das habe ich auch. Weil man muss sich ja ein bisschen entscheiden, immer wie bei Speisekarten auch, nehme ich diesen Trend mit meiner Wahrnehmung und Aufmerksamkeit oder lasse ich den links liegen? Und das ist absolut links liegen geblieben. Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich denke, hat ja vorher irgendwie geklappt, da wird es jetzt auch gut gehen.
Ja, ich habe schon eine Weile gedacht, okay, ich muss viel Protein zu mir nehmen. Und dann habe ich überlegt, ja, wenn ich so gut wie kein Fleisch esse, Gott im Himmel, wie soll das gehen? Die essen ja riesige Lappen Fleisch, die sie am besten noch in diese angerührten Shakes tauchen. Und diese Shake-Communities sind ja richtig...
Ist eine Religion.
Es ist ja wirklich eine Religion. Das ist wie so eine Sekte. Ja. Also die alles mit ihren ganzen Shakes und morgens... Wer frühstückt denn noch? Morgens gibt es einen Shake. So, also da bin ich immer... Ach du
Je. Da bin ich eh raus.
Ich versuche schon auch ausreichend Protein zu essen, aber dann machst du irgendwie Skier oder Magerquark und bist ganz stolz, dann schreibt jemand, das verschleimt den ganzen Darm, das ist ganz ungesund, das fördert Entzündungen, zu viel Milchprodukte, kann natürlich sein, Entzündungen will man ja nicht. Dann also, muss man Hülsenfrüchte essen, aber da muss man schon sehr viel Hülsenfrüchte essen, um diese Menge an pflanzlichem Protein dann in sich reinzukriegen.
Mhm. Ja. Also ich kann dazu beitragen, ich komme aus einer sehr langlebigen Familie. Mein Vater waren 10 Geschwister, 7 Schwestern, 3 Brüder. Alle Schwestern bis auf eine sind über 90 Jahre alt geworden. Ich glaube, die haben sich nicht ein einziges Mal mit diesem Thema befasst. Die haben sich nicht schlecht ernährt, eben wie man es macht. Sonntagsbraten, Fleisch vorwiegend an speziellen Tagen, nicht andauernd, auch viel Gemüse aus dem Garten und so. Also es ist ja nicht so, dass wir früher alle mit 30 tot umgefallen sind.
Und erstaunlicherweise in diesen Blue Zones, die ja immer auch zitiert werden, in diesen Gegenden, in denen besonders viele Menschen sehr alt werden, die sitzen ja auch nicht den ganzen Tag da und rühren sich Proteinshakes.
Ja, und ehrlich gesagt werden diese Blue Zones ja mittlerweile auch kritisch gesehen. Das hat mir mal jemand erklärt, der diese ganzen Zonen bereist hat, der Fotograf, der das Buch da gemacht hat mit den über 100-Jährigen. Das ist eine statistisch nicht haltbare Theorie, dass in diesen Zonen besonders viele, sondern da gibt es irgendwie Gründe für, die jenseits davon liegen, dass vielleicht da ein besonderer Fluss fließt oder dass die nur Gemüse gegessen haben und dass die sehr gut eingebunden sind, weil...
Die meisten von denen, das war immerhin ein gemeinsamer Nenner, nicht haben sehr viel Proteinshakes getrunken, sondern sind oft hatten viel Alltagsbewegung.
Ja.
Also haben im Gärtchen rumgemacht, sind viel gelaufen, auch auf Inseln, was weiß ich, italienischen Inseln, die hügelig waren, griechischen Inseln. So, in Japan haben sie sehr viel pflanzliche Kost auch gegessen. Tja.
Ja, was auch eine Konstante war, dass sie immer sozial eingebunden waren und die hatten immer auch noch eine Aufgabe, egal wie alt sie waren oder sind. Es gibt ja zunehmend viele Langlebige, die der Carsten Tormehlen da fotografiert hat. Die haben ja teilweise
Das muss man erklären. Du hast bei einem Buch mitgemacht.
Ja, der Carsten Tormehlen ist ein Fotograf, der schon vor Jahren mal diese ganzen Blue Zones bereist hat und über 100-Jährige fotografiert hat. Und ihre Biografien, also anhand vom Fragebogen, den ich entwickelt hatte, aufgeschrieben habe. Und ich habe die dann diese Kurztexte geschrieben. Das hat er jetzt...
Die Biografien, mach's nicht so klein.
Ja, ja. Und dann, das hat er jetzt wiederholt und dann wieder ich die Texte gemacht. Und da konnte man schon gut absehen, dass quasi, was diese Leute vereint, ist wirklich, dass die aktiv waren, dass die am Leben teilgenommen haben, dass die nicht zu Hause in ihrer Bude saßen und auf die Glotze die ganze Zeit gestiert haben. die waren immer noch beruflich sehr lange tätig, die haben oder sind Künstler, die bis heute malen oder Künstlerinnen. Die haben ein aufregendes Leben gehabt. Da war ja eine dabei, die war Agentin für den englischen Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Die hat dann nachher ein Buch drüber geschrieben, hat Vorträge gehalten. Also das ist eine Konstante. Die lebte jetzt nicht in der Blutzone, die lebte in England natürlich. Das ist eine Konstante, dass sie einfach dieses sich beteiligen, neugierig bleiben oder sowas. Das würde ich sagen, schlägt Protein um Längen.
So.
Ja,
statt Shake redet ihr heute mit der Nachbarin.
Lest mal die Zeitung.
Lest die Zeitung und dann dürft ihr die Füße hochlegen.
Genau.
Ja. Ja. Haltet's gut durch die Hitze.
Bleibt schön kühl.
Das Wochenende wird richtig
tough. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich finde es draußen wirklich lebensfeindlich, muss man sagen.
Ja, aber ich verkrieche mich. Ich habe das alles hier zugemacht.
Ja, das hilft.
Ich bin einfach drin, ich verdunkle. Ja.
Und einfach halte aus. Wahnsinnig viel trinken. Ich habe bestimmt 3 Liter gestern getrunken.
Oh, ich hasse das, wenn ich so ganz viel trinke. Dann kann ich die ganze Nacht auf der Toilette verbringen. Da muss ich ständig raus. Als würde der Körper sagen, speichere ich und nachts kannst du dann rennen.
Echt, ich verdunste
Gott, wie so eine 100-Jährige auch schon. Hm. Vielleicht ist das mein 100-Jährigen-Zeichen.
Ja.
Ja, aber gut. Also, habt ein ganz schönes Wochenende und
passt gut auf euch auf.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss.